Heute spreche ich mit Oliver Rössling. Seine Mutter wollte, dass er Finanzbeamter wird, doch daraus wurde nichts. Stattdessen wurde Oliver ein Generalist. So ist er Unternehmer geworden. Im Zuge seiner Hamburger Firma beschäftigt er sich mit neuen Visualisierungsformen sowie mit maschinellem Lernen und dem, was man derzeit als künstliche Intelligenz bezeichnet. Zudem ist Oliver ein geborener Netzwerker. 2013 rief er das Event 12 Minutes Me ins Leben. Ein ehrenamtlich organisiertes Veranstaltungsformat, das inzwischen knapp 30 Städte im In- und Ausland erobert hat, weil es keine Laberveranstaltung ist. Es gibt drei inspirierende Speaker und jeder hat exakt 12 Minuten. Zu guter Letzt ist Oliver Podcaster. In gleich drei unterschiedlichen Formaten spricht er unter anderem über die Chancen und Risiken der Digitalisierung, die damit einhergehenden gesellschaftlichen Veränderungen und über die neuesten Entwicklungen der Tech-Szene. Warum er jedem eine Reise nach Indien empfiehlt, wie wir unsere Komfortzone verlassen und ins Machen kommen und ob es Gemeinsamkeiten zwischen einem Archäologen und einem Unternehmer gibt, erfährst du durch mein Gespräch mit Andersmacher Oliver Rössling. Vielen Dank fürs Zuhören und herzlich willkommen zu meinem Podcast.
Menschen, die in keine Schublade passen. Geschichten voller biografischer Brüche. Inspiration, um neue Wege zu gehen. Auch Models können Doktor sein. Erfolgsmuster von Andersmachern. Der Podcast mit Wirtschaftswissenschaftler, Model und Berater Dr. Aaron Brückner.
Ich achte schon immer darauf, dass die Sachen auch ineinander greifen. Also es macht keinen Sinn, drei, vier Baustellen aufzumachen, die überhaupt gar keine Synergien aufweisen. Also ich brauche Abwechslung. Also meine Routine ist Abwechslung. So, und daran habe ich auch Spaß. Wir verschieben einfach auch ganz viel auf morgen und sagen, ja, ach, momentan habe ich so viel zu tun, ich warte einfach noch, dass es weniger wird. Ich verspreche euch allen, es wird nie weniger. Es wird immer mehr. Sagen, ja, du musst einfach ein Macher sein. Ja, das klingt immer super. Was heißt denn das für mich?
Bevor es losgeht, möchte ich noch eine kurze Anekdote mit dir teilen. Als meine Idee, diesen Podcast zu starten, Gestalt annahm, wurde mir Oliver, seines Zeichens ein erfahrener Moderator, Keynote-Speaker und Podcaster, als Gesprächspartner empfohlen. Als ich in Hamburg so in seinem Büro saß, konnte ich ihm zwar davon erzählen, was für Menschen ich interviewen wollte, aber mir fehlte noch der passende Begriff. Da sagte er kurzerhand: Aaron, die Menschen, die du suchst, sind Andersmacher. Lieber Olli, der Podcast ist mein Baby und du bist sein Patenonkel. Tausend Dank dafür.
Olli.
Hi.
Es freut mich, dass ich hier bin.
Ja, freut mich auch, dass du da bist.
Wir weihen hier gerade deinen Podcast, beziehungsweise besser gesagt deine Podcast-Hütte ein. Beschreib die doch mal bitte kurz.
Ja, wir haben dann beim Baumarkt, wir sitzen im Hamburger Jungfernstieg, habt ihr bestimmt schon mal gehört, haben so eine kleine Baumarkthütte geholt und haben die praktisch getunt mit Rädern, die ist jetzt im Büro, da kann man die durch die Gegend schieben, ein bisschen weiß. Das ist ein bisschen nett von denen, so skandinavisches Design.
Genau, das sieht so ein bisschen aus wie in Schweden.
Ja, und versucht ein bisschen Schall zu optimieren, so damit man auch genau auf einem Mikro einen Podcast aufnehmen kann.
Genau, das prüfen wir dann später. Klasse, dann lass uns doch einsteigen. Wie stellst du dich vor, wenn du gefragt wirst, was du beruflich machst?
Oh, vieles. Also beruflich mache ich als allererstes hier für Absolute Reality, halt die ganzen Themen, neue Visualisierungsformen, maschinelles Lernen, nennen wir es künstliche Intelligenz, klingt immer so ein bisschen dystopisch, aber im Großen und Ganzen halt, ja, wird für die Wirtschaft, für die Industrie halt virtuelle Realitäten und Hologramme bauen. Das ist halt so mein Tagesgeschäft. Und nebenbei habe ich das ein oder andere eskalierte Hobby ins Leben gerufen. Zum Beispiel 12 Minutes Me, wer es kennt. Große Eventplattform, inzwischen das größte Meetup Deutschlands, wo ganz viele tolle Leute das Ganze an den jeweiligen Standorten auch rocken. Und das inzwischen auch schon die deutsche Grenze überschritten hat, in 6 Ländern aktiv ist, jetzt gerade in den USA startet.
Was steht denn auf seiner Visitenkarte?
Viele Dinge. Also das waren jetzt 2 von vielen. Also ich hab tatsächlich auch mehrere Visiten gehabt. Also Rest findet ihr natürlich auf LinkedIn und Xing, wo ihr dann gerne gucken könnt, was ich noch so treibe. Ich podcast auch manchmal.
Also du bist busy?
Aber im positiven Sinne. Also es gibt ja positiven Stress und negativen Stress.
Ja genau, das wäre nämlich meine Frage. Wie stellst du vor lauter busy sein sicher, dass du Fortschritt machst?
Genau, also man muss ja schon relativ konsequent schauen, was sind die wichtigen Tasks, also was sind die Dinge, die ich erledigen muss, damit morgen das auch alles noch so funktioniert, wie ich mir das vorstelle und damit das auch in die richtige Richtung galoppiert. So, das heißt natürlich, dass man ein Stück weit Teams um sich herum baut, die gut zu einem passen und andersrum man selber auch wieder gut in das Team reinpasst, damit sich das letztendlich gegenseitig ergänzt. Ja, also ich bin ganz weit weg davon, alles irgendwie selber zu machen, weil es einfach nicht geht. Man hat ja auch nur 24 Stunden am Tag und irgendwie muss man auch nochmal schlafen und irgendwie hat man auch noch Freunde und Familie. Das ist auch wichtig, das zu pflegen, weil sonst burnt man irgendwann einfach aus. Und dann gibt es halt die Projekte und die Arbeit, die man zu tun hat. Und da muss man einfach schauen, wie kriege ich die Richtung hin? Mit welchen Leuten kann ich mich zusammentun? Welche Leute können mir helfen? Welchen Leuten kann ich helfen, um letztendlich in die richtige Richtung zu marschieren?
Marschieren ist das richtige Stichwort. Wenn ich auf deine Vita schaue, dann outest du dich ja relativ schnell als Andersmacher. Du warst als Projektmanager in Indien, hast als Content Manager gearbeitet, hast verschiedene Startups gegründet.
Ich habe nicht als Content Manager gearbeitet, hast du das gefunden? Ich habe bei Content Fleet gearbeitet.
Dann würde ich daraus interpretieren, dass das deine Aufgabe war.
Also die Firma hieß Content Fleet, aber ich war kein Content Manager, nein.
Was war denn deine Aufgabe dort?
Ich habe die Human Resource Abteilung aufgebaut und ich habe unter anderem mit in New York ein Büro mit aufgestartet.
Okay, das passt ja noch besser in den Absatz, den ich mir hier sehr professionell vorbereitet habe. Du hast mehrere Podcasts aufgebaut, das ist aber korrekt. Bist als Moderator bei den Xing Talks aktiv gewesen. Hast, wie du ja auch schon selbst gesagt hast, Deutschlands größtes Meetup-Format, 12 Minutes Me, ins Leben gerufen. Hast mit deiner Firma Absolut Software in Hamburg ein Innovationszentrum für die Themen, die du ja auch schon angesprochen hast, geschaffen. Big Data, künstliche Intelligenz, Virtual Reality. Bist mittlerweile auch noch Vater geworden und als Keynote-Speaker unterwegs. Deswegen muss ich dir die Frage stellen, was machst du denn nicht?
Genau, das frage ich mich manchmal auch. Nee, da fehlen natürlich auch noch zwei, drei Sachen. Also ich habe noch zwei, drei andere Vereine, die ich ins Leben gerufen habe. Ich achte schon immer darauf, dass die Sachen auch ineinander greifen. Also es macht keinen Sinn, drei, vier Baustellen aufzumachen, die überhaupt gar keine Synergien aufweisen. So, deswegen gucke ich einfach, dass die Schnittflächen doch relativ groß sind zwischen den Baustellen, die ich habe. Und am Ende des Tages greifen die Themen natürlich auch ineinander überein. Also 12 Minutes ist hier in diesem Büro entstanden, dem wir heute hier in Hamburg auf dem Jungfernstieg sind. Und natürlich war da auch ein Beigedanke, was man auf die Firma, die gibt es seit 20 Jahren, wir machen hier wirklich Hightech-Kram. Warum kennt uns eigentlich keiner? So, und deswegen hatten wir einfach die Überlegung, ich war ja sowieso immer viel gebucht auf irgendwelchen Events, wo ich dann abends erscheinen sollte als Gast oder als Speaker oder was auch immer. So, weil ich halt auch mit modernen Themen hantiere. So, aber trotzdem haben mich diese Events ganz häufig genervt, weil die einfach extrem lang gezogen sind. Dann wurde jemand ein Speaker-Slot für 20 Minuten zugestanden und der wurde dann maßlos überschritten. Auf 40, 50 Minuten, dann sitzt du da in der Audience und denkst, ja, ich muss jetzt eigentlich mal austreten. Und so richtig spannend finde ich das auch nicht. Was mache ich denn jetzt? Und das ist ja meine private Zeit, mit der da geaßt wird. Und deswegen war einfach die Überlegung, Mensch, Absolut kennt niemand. Wir haben ein Büro mitten in der Innenstadt, praktisch in der Mitte des Kreises, halbierst du alle Wege. Warum machen wir hier nicht einfach ein Event? Das nennen wir aber nicht Absolut, sondern wir machen einfach mal die Türen auf, wir geben den Leuten gute Zeit, ein bisschen Freibier in die Hand. Und dann entscheiden wir einfach auf der Mental Map der Leute, die kommen. Und vielleicht kommt der eine oder andere irgendwann auf uns zu und sagt, Mensch, das war cool bei euch, mit euch möchte ich zusammenarbeiten. So, und das lässt sich relativ schwierig in KPIs ausdrücken, aber das ist dieser sehr warme Content-Marketing-Approach, der natürlich irgendwo, den wir auch gemerkt haben, ne? Dass Leute mehr Vertrauen zu uns haben, dass Leute uns überhaupt erstmal kennen und dadurch auf uns zukommen. Das ist der Mehrwert, der letztendlich auch 12 Minutes zu den Partnern bringt. Mhm. Also das haben viele Partner auch schon verstanden, dass sie, wenn sie sich öffnen und eine Community bei sich reinlassen, dass einfach ein anderes Commitment und eine andere Sichtbarkeit stattfindet, als nur digital vorhanden zu sein. Mhm.
Es gibt ja bei Xing diese Rubrik Qualifikation. Da führen manche Menschen, zum Beispiel ich, stolz ihre Zusatzausbildungen auf. Ja, ich habe zum Beispiel eine Ausbildung als Workshop-Moderator und ich habe mal einen Intensivkurs im systemischen Coaching absolviert. Bei dir steht lediglich, und ich vermute mit einem Augenzwinkern, Qualifikationen sind wichtig.
Welche? Wenn Leute für Dinge nicht qualifiziert sind, die sie tun.
Deswegen ist meine Frage, welche Qualifikation ermöglicht es dir denn in erster Linie, deine unternehmerische Ader auszuleben?
Ich glaube, meine Qualifikation hatte ich auch schon mal in einem anderen Podcast mal mit einem Freund besprochen. Ich führe das immer so ein bisschen zurück auf Extremsituationen. Das heißt, ich bin damals nach Indien gegangen, weil ich einfach im Studium habe BWL studiert und da hat mir irgendein Professor die ganze Zeit was von kulturellem Management erzählen wollen. Ja, nur war das blanke Theorie. Und dann dachte ich mir, ich musste mal nach China oder nach Indien, um das mal auszuprobieren, wie das Ganze so funktioniert. Das war dann auch so ein kultureller Schlag ich sag's mal auf Deutsch, die Presse. Also das ging wirklich in den ersten Wochen durch Mark und Bein. Also das ist eine sehr lange Geschichte, das wird das jetzt unnötig in die Länge ziehen. Aber ich kann es jedem, der ein bisschen Erfahrung sammeln möchte und einfach mal ein bisschen weltoffener werden, empfehlen, nach Südindien zu gehen für eine Zeit. Nordindien ist auch ganz schön, aber man sieht wirklich die Extreme. Gerade in Ländern wie Indien oder China ist es halt jetzt, als ob du auf einem anderen Planeten landest. Und du wirst natürlich ein bisschen demütiger auf der einen Seite, auf der anderen Seite auch wesentlich pragmatischer. Aber die Fragestellung ist immer, wie heißt du? Was machst du? Wie viel verdienst du? Was ist deine Konfession? Mhm. Ja. Und spätestens bei der vierten Frage, Konfession, da kannst du irgendwie irgendwas sagen, aber wenn du sagst, ja, nicht so richtig, ich glaube jetzt nicht so richtig oder so, ist halt ein Tabu. Also das solltest du lieber nicht machen, weil dann die Leute anfangen mit dir zu diskutieren. Deswegen habe ich mir irgendwann was zurechtgelegt. Ja, christlich geprägter Agnostiker, ich glaube an irgendwas, aber ich weiß nicht ganz genau was. Dann waren die zufriedener. Also da musste ich nicht mit jedem dann eine halbe Stunde darüber diskutieren. So, das sind halt... Aber auf der anderen Seite haben die dann auch mal gesagt, super, du bist Christ, wir sind Hindus, wir werden ja wiedergeboren. Was wir in diesem Leben nicht machen, machen wir im nächsten. Mhm. Und du bist ja nur Christ, du hast ja nur eine Zeitspanne. Mann, musst du dich beeilen, du arme Sau. Das war eigentlich immer so der Grundtenor aller Gespräche. Und irgendwann, wenn du das zum 10., 20. Mal hörst, zum 12. Mal würde ich beinahe, dann reflektierst du anders und sagst, ja, verdammt, stimmt eigentlich. Was hindert mich eigentlich daran, einfach mal Sachen anzugehen, vielleicht auch mal nicht ganz so ernst zu nehmen? Weil wir werden ja schon hier in Deutschland sehr erzogen, Dinge viel zu ernst zu nehmen. Mhm. Ja, wir kommen aus einem sehr verkopften Schulsystem, was maßgeblich durch die Industrialisierung geprägt ist, aber noch nicht auf das Zeitalter der Digitalisierung vorbereitet ist. Ja, also die Flexibilität ist einfach nicht da. Wir alle werden mit dem gleichen Kamm geschoren. Wer Mathe schlecht ist, bleibt sitzen. Der kann egal wie gut sein, woanders. Ja, aber das passiert immer noch. Und das sind einfach so Themen, die sind nicht mehr unbedingt zeitgemäß. Und diese Strukturen zu hinterfragen, trauen sich nur wenige.
Mhm. Hast du dir Indien damals bewusst ausgesucht oder hat sich das so ergeben?
Ja, ich hatte vorher tatsächlich ein Jahr lang Mandarin gelernt. Ist auch nicht ganz einfach, aber eigentlich wollte ich ursprünglich nach China, hatte dann aber von einem anderen Amerikaner in Indien ein Angebot, da zu starten. Und das klang alles sehr spannend. Und ich habe mich da ein bisschen kundig gemacht. Ich bin nach Chennai, die viertgrößte Stadt mit ungefähr 10 Millionen Einwohnern in Indien. Wirklich sehr traditionelle indische Stadt, also auch wirklich nichts los, ne? So. Und also zumindest für den deutschen Standard, mit hier groß Party und so, kannst du knicken und dir selbst Bier kaufen, ist da nackt. Ja, also insofern bin ich da praktisch mehr oder weniger wie Jungfrau zum Kind dann nach Chennai gekommen, war dann auch eine große Zeit in Neu-Delhi, aber wie gesagt, in Indien hast du halt das komplette Spektrum von maßlos unendlich reich, ja, bis maßlos unendlich arm. Und wir sterben auf der Straße. Und das würde einfach, ja, wir immer noch diese Kastenkultur haben, ne? Also die, auch wenn es die offiziell nicht mehr gibt, aber du bist halt eine Kaste reingeboren, es gibt die vier Hauptkasten. Und wenn du halt dann zu den Unberührbaren gehörst, dann bist du halt aus dem gleichen Status wie ein Straßenköter. Sag ich einfach mal so, ist wirklich so. Ne? Und auf der anderen Seite hast du Superreiche, die dann irgendwie die Polizisten in den Arsch treten, wenn die da gefilzt werden. Ne? Also das habe beides gesehen und das ist schon, also für deutsche Maßstäbe undenkbar.
War das während deiner Studienzeit? Habe ich das richtig verstanden?
Das war am Ende meines Studiums.
Was waren denn deine beruflichen Überlegungen während oder am Ende des Studiums?
Ja, genau. Ich habe BWL studiert. Das ist ja grundsätzlich so ein Schweizer Taschenmesser. Wenn man nicht weiß, was man wird, dann wird man wird. Ne? So ist das schon ein bisschen. Nee, also ich war schon immer sehr breit interessiert. Deswegen fiel es mir auch relativ schwierig, mich zu fokussieren auf ein Thema, wo ich unbedingt jetzt rein will. Also ich bezeichne mich selber als Generalisten. Ich glaube, inzwischen bestätigt das meine Vita. Also meine Mutter wollte immer gerne, dass ich Finanzbeamter werde, weil das ja ein sicherer Job wäre. Ich glaube, dann würde ich schon irgendwo an der Leine baumeln. Das wäre nicht so mein Job. Sorry, liebe Finanzbeamte, aber da sehe ich mich nicht. Und ich brauche Abwechslung. Also meine Routine ist Abwechslung. So, und daran habe ich auch Spaß.
Gab es denn so einen Moment in deinem Leben, wo du gesagt hast, gut, dann bleibt mir ja nur die Möglichkeit, mich selbstständig zu machen?
Ja, also so Unternehmertum ist natürlich ein Thema. Also ich habe das nie wirklich verfolgt, zu sagen, ich werde jetzt Unternehmer oder Macher oder sowas. Ne? Also das war nie irgendwie ein Ziel. Also ich glaube, das ist einfach Teil meiner Persönlichkeit, dass ich einfach sag, warum machen wir das nicht einfach mal und dann Leute an einen Tisch bringe und guck, dass die dann alle auch Bock drauf haben. So, und ich finde diese Macherkultur und die Unternehmerkultur ganz cool, aber dieses mit diesen ganzen, wir machen jetzt alles 10-mal geiler und Du bist jetzt der super-duper Unternehmer. Also ich glaube, das ist einfach auch so ein Zeitgeist-Thema, das einfach vielleicht auch schon seit Zeiten von Steve Jobs jetzt durch Jeff Bezos oder Elon Musk oder wie auch immer. Du hast halt andere Vorbilder als damals. Das einfach sagenhaften Reichtum, der einfach nicht mehr wirklich greifbar ist, der so abstrakt ist, dass viele Leute davon geblendet werden, einfach dem nacheifern wollen und sagen, hey, ich muss das auch erreichen. So die Wahrscheinlichkeit wissen wir alle, wir haben 7, 8 Milliarden Erdenbürger, weiß man nicht so ganz genau. Das waren jetzt 3, die ich genannt habe. Also man kann sich relativ leicht die Quote und die Chancen ausrechnen. Also ein 6er im Lotto ist wesentlich wahrscheinlicher, dass man da irgendwann hinkommt. So, aber trotzdem hat das halt einen gewissen Style oder so einen gewissen, ja, diesen Fame. Ja. Also deswegen sind wir auch in diesen Influencer-Zeiten. Ja. Und das ist ja jeder Influencer. Also wenn eine Schule nicht irgendwie 1000 Follower auf Instagram hast, dann bist du niemand. Ja, also ist schon ein bisschen traurig, aber ich glaube, das Ganze wird auch wieder ein Stück weit verpuffen, weil es einfach zu inflationär wird.
Du sagtest gerade, dieses unternehmerische Element ist Teil meiner Persönlichkeit. Wie hast du das denn herausgefunden, dass das so
ist? Also ich habe das gar nicht herausgefunden. Ich habe, wie gesagt, ich hab nie gesagt, dass ich scheine so zu ticken, das habe ich für mich selber irgendwann, ne? Das haben mir Leute dann zurückgespiegelt, aber ich habe nie für mich selber gesagt, das unternehmerische Aspekt ist Teil meiner Persönlichkeit oder ich bin ein Macher. So, ich finde es viel besser, das nicht zu thematisieren, sondern einfach zu machen, weil dann spart man wieder Zeit. Und das ist dann vielleicht der Teil meiner DNA. Aber ich weiß nicht, ob man das herausfindet. Ich glaube einfach, das steckt in ganz vielen Leuten drin, bloß viele trauen sich nicht so richtig aus sich raus und sind wir Konformisten und trauen sich nicht so richtig aus dieser Reihe zu brechen. So, und diesen Schritt mal rauszubrechen, der wird einfach immer nötiger in unserer Gesellschaft. Also, weil es einfach auch die Anforderungen sind, quer zu denken, anders zu denken, einfacher zu denken. Und da kommen auch immer mehr auf den Trichter, das lässt sich ein Stück weit auch lernen, aber das muss auch ein Stück weit eigener Antrieb sein, einfach diese Neugier zu einfach mal wirklich rauszulassen, weil viele unterdrücken das einfach und sagen, haben Angst vor irgendwas. Die sitzen in irgendwelchen Strukturen fest, sitzen als Sachbearbeiter auf irgendeinem Schreibtischjob und sind dann irgendwie, ja, hätte, würde, also ganz viele Konjunktive, ja, und das werden dann auch nicht glücklicher mit zunehmendem Alter, weil irgendwann sind sie 50, 60 und sagen, ja, hätte ich das mal gemacht, ne? Dann wäre ich vielleicht glücklicher gewesen. Dann bereuen sie halt am Ende ganz viel. Aber warum nicht einfach mal was probieren? Und wenn es neben der Arbeit ist, mit überschaubarem Risiko, einfach mal Dinge auszuprobieren, sich ein Stück weit zu verwirklichen, ein bisschen zu vernetzen. Man kann ja auch nicht alles selber machen. Also ich bin immer ein großer Freund von großen Netzwerken und relevant kuratierten Netzwerken. Also heißt nicht, klar kann man sich mit allen vernetzen, aber die Synergien, also der wirkliche Netzwerkeffekt passiert dann, wenn Leute sich treffen, die sich ergänzen. Ja, dann passiert mehr. So, und da die richtigen Würfel zusammenzubringen, da muss man sich vielleicht auch selber mal ein bisschen austesten und einfach mal gucken, wer zu einem passt. Also nicht, wer am besten quatschen kann, sondern wer am besten macht.
Ich meine, das geht jetzt ja schon in die Richtung, was du gesagt hast gerade. Was würdest du denn jemandem empfehlen, der gerade in einem festen Angestelltenverhältnis ist, der aber so in sich spürt, ich will mal was anderes machen und sich aber aus verschiedensten Gründen, da gibt es ja die unterschiedlichsten, nicht wirklich traut. Was würdest du so jedem anderen empfehlen?
Ja, es ist ja im Grunde ähnlich wie, ich will eigentlich viel lieber jeden Tag laufen gehen und Sport machen. Das ist ein bisschen genau das Gleiche. Ne? Also viele sagen, ich könnte ja jeden Tag zur Arbeit laufen, aber ich mache es ja nicht. So, oder mit dem Fahrrad fahren. Ich würde dann viel gesünder leben, aber ich verschiebe das immer auf morgen. Und ich glaube, genau diesen Gedanken, mal irgendwas anzupacken oder ein Projekt zu starten, den verschieben einfach auch ganz viele auf morgen und sagen, ja, ach, momentan habe ich so viel zu tun, ich warte einfach mal, bis es weniger wird. Ich verspreche euch allen, es wird nie weniger. Es wird immer mehr. So, das heißt, immer mehr Verantwortung. Irgendwann werden die Eltern alt, da muss ich noch kümmern und so weiter und so fort. Das ist, glaube ich, so ein Ding, wo man sich selber einfach mal zwingen muss und sagen muss, pass mal auf, ich schreibe mir das mal auf, ich mache jetzt eine Agenda und vielleicht sanktioniere ich mich vielleicht auch ein Stück weit oder lass mich durch meine Community, durch meine Familie, durch meine Freunde sanktionieren. Das heißt, ich offenbare mich. Ich sage einfach, bis dann und dann setze ich mir Ziele. Die möchte ich erreicht haben. Die kommuniziere ich an meine Familie und bitte meine Familie, mich darauf hinzuweisen. Das wäre vielleicht ein Schritt, den man machen könnte. Ich selbst würde das jetzt vielleicht nicht so angehen, weil ich einfach vielleicht ein bisschen anders ticke. Aber vielleicht so ein Weckruf braucht das der eine oder andere vielleicht. Schönes Beispiel, ein Bekannter von mir, der hat neulich ein oben ohne Bild von sich bei Instagram gepostet. So, kann man machen, muss man nicht. Also war schon ein bisschen shabby, ne? Also war schon ein bisschen was zum Greifen. Und was der halt gemacht hat, der hat dann so ein Video aufgenommen, wo er halt oben ohne sein, sagt, pass mal auf, ich habe mir selber eine Challenge gesetzt und ich schaff's nicht, meinen eigenen Schweinehund anderweitig zu triggern. Deswegen hat mein Freund einen Tipp gegeben. Ich mache jetzt hier die 90-Tages-Challenge und in 90 Tagen will ich wesentlich fitter sein und das auch alle zwei Tage poste ich dann hier auch was bei Instagram. Insofern, so sehr man das kritisieren kann, ja, so Privatsphäre und bla bla bla, hat man denn wiederum, schafft man sich selber einen so starken Community-Druck, doch selber seine Ziele einzuhalten, weil man möchte ja nicht schlecht dastehen. Mhm. Das ist das Letzte, was man möchte. So, und man möchte nicht als jemand dastehen, der seine Versprechen oder seine Ziele bricht. Ja? Also als Loser möchte niemand dastehen. Mhm. Insofern ist das schon sehr hilfreich, das so zu machen.
Gibt es für dich einen Unterschied zwischen unternehmerisch tätig sein und selbstständig sein?
Also man muss nicht zwangsläufig Unternehmer sein, um Projekte zu machen. Also um Projekte anzustoßen. Ja. Ich würde das einfach nicht so in diese Schubladen tun. Mhm. Also du kannst als Beamter, kannst du, ich will wirklich nicht sagen Unternehmer sein, aber als Beamter kannst du spannende Projekte anstoßen, ohne jetzt zu sagen, ich muss jetzt nicht mehr Beamter sein. Es geht so, ich kann das nicht, ich habe einen Interessenkonflikt, das ist Quatsch. Jeder kann irgendwie Themen anstoßen. Und wenn das einfach, ich werde Trainer vom regionalen Fußballverein ist, ja, oder ich mache hier irgendwie ein Charity-Event oder, ne, also einfach so Sachen, die auch jedermann anstoßen kann, ja, und 12 Minutes ist ja auch ein gemeinnütziger Verein, ne? Also da sorgen wir einfach dafür, dass Leute Impulse mitnehmen und innerhalb von 12 Minuten einfach ein Stück weit auch gebildet werden. So, und das sind so Sachen, die hätte auch jeder andere anstoßen können. Ja? Mhm. Also ich bin eigentlich durch alle 144 Leute austauschbar, weil jeder Einzelne, der mitzieht, hat den Geist verstanden und hätte es im Grunde auch initiieren können. Mhm. So, ich war es nun, der es gemacht hat. Aber das heißt einfach nur, jeder Max Mustermann oder Max Musterfrau, die können im Grunde einfach mal von heute auf morgen was starten, ohne dass es gleich wehtun muss und ohne dass sie gleich irgendwas aufgeben müssen.
Ich finde das einen sehr spannenden Gedanken, weil dann stellt derjenige sich ja innerlich eine andere Frage. Also dann würde ich mir nicht die Frage stellen, wie kann ich mich selbstständig machen, womit kann ich Geld verdienen, wie kann ich überleben, wenn ich hier kündige, sondern was könnte mein nächstes Projekt sein? Ja. Das ist deutlich überschaubarer und realistischer, ne, in der Umsetzung,
ja,
dann auch.
Ja, man muss ja vielleicht nicht immer gleich extrinsisch denken, sondern eher, ja, intrinsisch. Also extrinsisch im Sinne, welche Anreize, welche monetären Anreize brauche ich, damit ich irgendwie mich bewege. Weil viele Leute sind einfach so sozialisiert, dass es immer gleich, muss gleich in der Kasse scheppern. Mhm. Ja, und sie haben gelernt, ich studiere BWL, wenn ich bei McKinsey anfange, kriege ich ein hohes fünfstelliges Gehalt. Davon kann ich mir schon mal irgendwie mein 16 Zoll, 80 Zoll Breitbandfernseher leisten und so weiter und so fort. Und mein tolles Auto. Das sind alles Werte, die gerade durch Shared Economy komplett in Frage gestellt werden. Ja, also ich mache gerade Go in der Stadt. Ich brauche kein tolles Auto mehr. Und wenn ich einen breiten Fernseher will, dann setze ich mir eine VR-Brille auf. Dann habe ich 360 Grad. Ja. Nee, das ist jetzt mal extrem gesprochen. Aber im Grunde, Die Reichen, also so ein Jeff Bezos und so, muss man sich einfach mal überlegen, warum das milliardenschwer ist. Was kann der sich denn mehr kaufen? Ach. Ja, der hat doch eigentlich nur Stress, seinen ganzen Immobilien, seine Kohle zu verwalten. Das nimmt einen Großteil seines Tages in Anspruch. Da hat er wahrscheinlich mehrere Family Offices, die das machen, oder Hedgefonds oder was auch immer. Aber das ist ein Großteil seines Tages, da werde ich drauf. Der hat gar keine Zeit mehr dafür, mit seinen 1000 Luxusautos durch die Gegend zu ballern oder was auch immer. So, und wenn der Otto Normalverbraucher mal einen Porsche fahren will, dann geht er halt zu Sixten. Dann leiht er sich halt mal einen Porsche. Oder hier auf dem Jungfernstieg fahren die ganze Zeit irgendwelche Ferraris hoch und runter. Die kriegst du irgendwo alle geliehen. Mhm. Und wenn man das mal machen möchte, dann macht man das. Aber die meisten Leute finden das halt nicht mal mehr cool. Und das ist halt eher so ein Relikt der letzten Generation, Generation X vielleicht. Ich weiß jetzt gar nicht, wie wir so abgeschwiffen sind. Wo kamen wir her?
Wir kamen von deinem Vorschlag, dass Projekte machen überschaubarer ist in der Umsetzung als der Selbstständigkeit, als dem Unternehmertum.
Das ist mir so ein Thema von Angst und Mut. Ja? Leute haben Angst, sich irgendwie an irgendwas die Finger zu verbrennen, oder mein Chef könnte herausfinden, dass ich irgendwie was mache noch nebenbei. Auf der anderen Seite den Mut, das einfach mal zu machen. Ich muss nicht immer jeden fragen. So, du machst ja jetzt auch einen Podcast. Ne? Also hast wahrscheinlich auch gedacht, komm, ich mach das einfach mal. So, weil ich das spannend finde. So. Und weil es einfach Themen gibt, die mich interessieren, die möchte ich vielleicht einfach, oder Gespräche gibt, die ich grundsätzlich sowieso führen würde, aber warum nicht einfach mal ein Mikrobad dabei aufstellen? Das war auch mein Gedankengang. Ja? Hm. Und wenn davon irgendwas irgendwann sich mal lohnt, warum nicht? Da wird sich keiner beschweren. So, das ist auch nicht verwerflich. Mhm.
Es heißt ja so schön, dass wir der Durchschnitt der 5 Menschen sind, mit denen wir die meiste Zeit verbringen. Ich vermute, die 5 Menschen in deinem Leben sind auch eher unternehmerisch tätig. Was macht denn für dich einen erfolgreichen Unternehmer oder einen Menschen, der sein Leben unternimmt, aus?
Ich überlege gerade, ob die 5 Menschen tatsächlich unternehmerisch tätig sind. Also davon meine Frau, meine Tochter. Bleiben noch 2, warte. nee, aber es stimmt schon. Also grundsätzlich ist man durch sein Milieu, in dem man sich bewegt, geprägt. Ja, also wenn mir einer erzählt, es gibt zu wenig Startups oder es gibt keine Gründer und so weiter und so fort, dann sage ich mal, das kann nicht sein. Ich kenne die doch alle. So, aber man ist natürlich gebiased. So, aber du hast gefragt, was macht einen erfolgreichen Gründer oder Unternehmer?
Ja, genau. Was machst du aus deiner Sicht? Was ist so ein Muster, was vielleicht auch erfolgreiche Unternehmer oder Gründer, die du kennst, gemeinsam haben?
Ja, die halt grundsätzlich macht es total Sinn, das kommt vielleicht eher aus Amerika oder Skandinavien, in Chancen zu denken und nicht in Risiken. Das ist halt genau das, was ich vorhin schon mal meinte. Wir sind halt so sozialisiert in Deutschland in Risiken. Also was könnte alles schiefgehen? Wo ist ein Fehlerpotenzial und so weiter und so fort zu denken? Sondern im Gegensatz dazu einfach zu gucken, welche Chancen bietet mir das denn? Ne? Wie realistisch ist das, dass ich das umsetze? Oder was habe ich zu verlieren? Ne? Und das sind eher die Gedanken, die erst nach den ganzen Risiken und Problemen kommen. Mhm. Eigentlich müsste es genau invers sein.
Das Schöne an dem Gedankengang ist ja, dass er universell gültig ist, weil selbst wenn ich einen Zug verpasse, versuche ich mich darin zu trainieren, mir genau diesen Gedankengang zurechtzulegen und mich frage, okay, gut, so ist es. Wie kann ich das jetzt nutzen? Ne? Also dieses Chancen ergreifen, nicht nur aufs große Ganze im Leben, das große Einmaleins des Lebens, sondern auch für die kleinen alltäglichen Dinge.
So ja, für mich. Mal wieder bei Oma an.
Ja, ne? Richtig, genau.
Solche Sachen.
Genau. Ja. Kennst du diesen Gedanken, was ist, wenn es nicht klappt?
Ja, natürlich.
Wie gehst du damit um?
Ich konsolidiere regelmäßig meine Projekte. Also ich schiebe regelmäßig mal was Neues an oder ich versuche regelmäßig mal was Neues. Und ich hinterfrage auch regelmäßig, macht das wirklich Sinn, da weiter Zeit reinzustecken? Mhm. Es ist nicht so, dass ich Themen einfach anstoße und die für immer laufen lasse. Irgendwann musst du einfach sagen, ja okay, es hat jetzt nicht so geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Oder ich habe nicht die Zeit und Energie, die es jetzt bedarf, da reinzustecken. Und ich kenne jetzt auch keinen, der das mal kurzfristig machen könnte. Da muss man irgendwann vielleicht auch mal das ein oder andere Projekt auf Eis legen oder komplett einstampfen. So, das ist dann manchmal vielleicht ein bisschen schade, aber es ist niemals ein Weltuntergang. Und es hilft einem eigentlich nur, besser zu fokussieren und zu sortieren, was wichtig ist.
Hast du dann ein System? Also machst du das einmal im Quartal, einmal im Jahr oder ist das bei dir intuitiv?
Ich glaube, das passiert einfach. So einfach. Also spätestens, wenn man was Neues startet, guckt man nach hinten und überlegt, was habe ich denn da eigentlich noch? Was trage ich da eigentlich noch mit mir rum? Ne? Also was für eine Fettschürze, von welcher Fettschürze kann ich mal was abschneiden? Und das passiert dann praktisch regelmäßig. Also wenn ich da was Neues angehe, wenn ich einfach einen neuen Gedankengang habe oder was vielleicht auch erneuern möchte, was ich habe, dann kommt auch immer gleich der andere Gedankengang nach dem Motto, okay, wo kann ich denn die Zeit herholen, die ich dafür brauche? Ja, und dann gucke ich in meine Bilanz und schaue, was da alles drin steht. Dann sage ich, ja, okay, das Ding ist super. Finde ich dafür jemanden, der das weitermacht? Oder muss ich da tatsächlich die Galionsfigur sein?
Ne? Nach welchen Kriterien beurteilst du das? Nach Zeitaufwand, nach Geldaufwand, nach... Was ist das da, was du bewertest?
Also das allererste ist erstmal, macht mir das noch Spaß? Also erfüllt mich das in irgendeiner Form? So, wenn ich das Häkchen schon nicht mehr setzen kann, dann ist das Ding schon, dann ist der Drops gelutscht. Wenn es mir einfach nur noch nervt, dann ist es einfach was, was ich loswerden möchte. So, ne? Wie so eine Warze irgendwie, die man aufgreift. Schöner Vergleich.
Schönes Bild. Danke dafür.
Gern geschehen. Nee, also schlimm ist es dann meistens nicht, aber ich freue mich dann einfach, bin sehr euphorischer Mensch dann bei einigen Themen, die ich dann spannend finde und haue ich dann auch mit relativ viel Elan da rein und überlege dann, also ich ziehe tatsächlich Bilanz, wo macht es einfach nicht mehr so viel Sinn, Zeit reinzustecken. So, und es gibt einfach immer, also wenn man ein gewisses Portfolio an Projekten vor sich her schiebt, dann ist es oftmals offenkundig. Wenn man einfach siehst, okay, da das vergeudete Liebesmühe, das klappt nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben, die Strategie geht nicht auf, die Partner, die wir suchen, springen nicht auf, die Leute konvergieren, also konvertieren nicht, also wie auch immer. Und dann muss man sich natürlich auch fragen, habe ich schon genug probiert, das zu tun? Ne, und wenn man die Fragen, macht keinen Spaß, ich habe schon alles Mögliche probiert, in meiner Macht liegt es nicht, ich kann auch kein Projekt übernehmen kann, lege ich es halt erstmal auf Eis oder stampfe ich halt komplett rein. Das ist dann letztendlich der letzte Schritt der Abwägung. Und dann ist das halt so. So, und auf der anderen Seite gibt es dann in Deutschland diese super Fail-Kultur, die ja gerade mit den Fuck-Up-Talks und wie auch immer extrem zelebriert wird, was man natürlich machen kann. Also natürlich gehört Scheitern, wenn man das Wort Scheitern so instrumentalisieren möchte, zum Leben, zum Unternehmer sein oder grundsätzlich zum Leben dazu. Also ich würde sogar sagen zum Leben. Ich würde die Klammer wesentlich größer machen, weil jeder hat immer irgendwas. Ne? Also meine Fußballmannschaft hat nicht gewonnen, meine Beziehung ist gescheitert. Genauso kann ein Projekt oder ein Unternehmen scheitern, was dann im Zweifel wesentlich weniger tragisch ist als eine Beziehung oder was auch immer. Ja, also ja, gehört dazu. Ich finde es teilweise ein bisschen überzelebriert oder durch Medien, durch Politik. Also praktisch das erste und Bedenken second. Ne? Also Digitalisierung first, Bedenken second, hat die FDP zuletzt gesagt. Ja, okay, das kann man dann alle möglichen Slogans reinnehmen. Ja. Also Bedenken, das ist dann wieder das Problemorientierte, ne, was halt da explizit in einem Slogan verarbeitet wurde. Man sagt Chancen zuerst, dann die Risiken. Geht aber auch genauso mit dem Thema Scheitern einher. Ne? Also Scheitern ist momentan zu sehr in der Popkultur verankert, wenn du mich fragst.
Du sprachst davon, dass du in erster Linie den Haken an den Spaß oder an die Freude an dein Projekt setzt. Der Haken ist bestimmt noch hinter deinen Podcast-Aktivitäten. Du scheinst ein Podcast-Fan zu sein. Wie kommt das?
Ich finde es einfach extrem spannend. Also im Podcast sind wir ja praktisch gerade in der zweiten Welle der Podcast. In den 90er Jahren war Podcast schon mal ein großes Thema. Da gibt es immer noch relativ viele, auch alte Podcasts, die immer noch existieren und auch eine gewisse Reichweite und Hörerschaft haben. Aber Podcast ist halt ein sehr einfaches Medium. Und du kannst halt so spannende Gespräche, die man ja sowieso permanent führt, ja, einfach mal mitschneiden. Vielleicht jetzt ein bisschen aufbereitet, klar, aber am Ende des Tages kommt dieselbe Message rüber und lässt sich durch Podcast natürlich auch teilen und skalieren. Und das finde ich vor allen Dingen spannend daran.
Was würdest du denn jemandem empfehlen wie mir, der ja noch nicht lang in dem Format aktiv ist, der gerade einen Podcast startet?
Genau, also man muss ja auch da auch wieder abwägen, ne? Was will ich eigentlich erreichen mit meinem Podcast? Mhm. Es gibt total nischige Podcasts, die dann über irgendwelche Marvel-Comics, total nerdigen Krams, eine sehr kleine Community, aber die richtigen Empfänger sendet. Oder du hast halt irgendwelche Chugger-Podcasts, die auch in den Top der Charts von iTunes und so weiter und so fort sind, die relativ leicht verdauliches, teilweise vielleicht auch ein bisschen oberflächliches Material bringen, nach dem Motto, ja, skaliere dich selber. Also diese ganzen Botschaften, die wir gerade so ein bisschen auseinandergenommen haben, einfach so ein bisschen vereinfacht als Slogan raufpacken und sagen, ja, du musst einfach Macher sein. Ja, das klingt immer super. Was heißt denn das für mich? Ja, also wie individualisiere ich dieses, du musst ein Macher sein, weil ungefähr 10 Leute kannst du nebeneinander stellen, das sind 10 Leute, die komplett unterschiedlich ticken. Wie mache ich die denn einzeln zum Macher? Und die viele Podcasts, die halt sehr viel Reichweite machen, also die spielen halt mit dieser Sehnsucht, Unternehmer zu werden, Macher zu werden, also aus diesen Restriktionen rauszubrechen der Leute, aber versprechen denen halt letztendlich relativ plump irgendwelche Anleitungen und Formeln, wie das denn funktioniert. Mach doch mal das und such dir eine Routine aus und bla. Bei den allermeisten Leuten ändert es gar nichts. Außer, dass sie irgendwie hören, wie andere das ganz toll gemacht haben und jetzt ganz erfolgreich sind und total glücklich.
Woran liegt das, dass sich nichts ändert?
Ja, weil es einfach kein Patentrezept dafür gibt. So, also es gibt einfach viele, also gerade diese breiten Themen, die ganz unten an dieser Maslow'schen Bedürfnispyramide ansetzen, also praktisch die Urbedürfnisse, ne? Essen, Liebe, Glück und so weiter und so fort ansetzen, einfach so ein bisschen nach dem Chakra, du schaffst es, Prinzip vorgehen und versuchen halt mit einer 0815-Formel möglichst viele Leute zu bedienen. So, und nur diese Formel passt einfach auf den individuellen Gedanken der Menschen nicht. Also die Leute sind zu unterschiedlich, als dass jeder diese 0815-Formel anwenden könnte, auch wenn sie total einfach klingt. Weil einfach dieser Transfer fehlt. Was heißt das für mich? Ja? Hm. Werd mal ein Macher. Okay, was heißt das in meinem Kontext, in meiner Vita, ne? Ein Macher zu sein? Ja? Wann bin ich ein Macher? Und da wird, finde ich, den Worten teilweise doch ein bisschen viel vorgeheuchelt, ohne den tatsächlichen eine Empfehlung zu geben, die auch individuell auf die Person passt. So, deswegen finde ich spannender, vielleicht ein bisschen nischigere Podcasts zu machen, wo man halt ein gewisses Klientel bedient. Momentan mache ich den Stunde Null Podcast, wo ich mit dem Henning Vöbel vom Hamburger Weltwirtschaftsinstitut über gesellschaftliche Folgen der Digitalisierung spreche. Und dem Wilbert Hirsch, der da praktisch organisch dazugewachsen ist, der so ein Tonstudio hat, so ein richtiger, schreibt Jingles, Musiker. Also einfach ein total heterogenes Trio, wo wir einfach ab und zu auch nochmal Gast dazu holen. Einfach total lockere Runde mit einer Flasche Wein, einfach mal eine Stunde lang Themen beackern. So. Und auch null vorbereitet. Das ist eigentlich so eine Art wie eine Podcast-Jam-Session. Mhm. Ja, also finde ich jetzt gerade auch. Also es ist ja nicht so, dass wir groß in der Schablone unterwegs sind. Mhm. Und das finde ich ganz nett und das finden dann viele Leute auch ansprechend. Und tatsächlich ziehen wir halt auf ein gewisses Niveau der Leute ab, also die ja wirklich mal Digitalisierung und die gesellschaftlichen Implikationen verstehen wollen. Das heißt nicht, dass wir den Anspruch haben, dass wir da die Weisheit erzählen und Handlungsempfehlungen geben, die dann auch überall wieder andocken. Aber ich glaube doch, dass wir wesentlich mehr ins Detail gehen und Zusammenhänge erklären, für uns gegenseitig halt einfach auch aufgrund der unterschiedlichen Bieter, wo dann Leute, die interessiert sind, wie sind die Zusammenhänge denn tatsächlich, einfach doch eher mal zuhören als Leute, die einfach nur eine schnelle Empfehlung wollen, weil immer mehr Podcasts sind einfach auch auf Zeit. Also bei 12 Minutes, ne, den Schuh muss ich mir anziehen, das ist ja auch alles auf Zeit, das ist aber bloß nicht, um das Gelaber zu sparen, ja, weil einfach viele Leute da permanent physisch vor Ort bedient werden. Mein Podcast kann ich halt jederzeit ausschalten und wieder einschalten. Deswegen habe ich das eine individuelle Entscheidung, wann ich ausschalte. Und da finde ich, also diese Druckbetankung in 12 Minuten, das muss oder auf 15 oder 20, was die denn teilweise machen, teilweise mit einem Timetimer oder wie auch immer auf dem Tisch, kann man machen. Wie gesagt, viele Leute raufen sich einfach durch diese Druckbetankung, dass da irgendein Häppchen für sie dabei ist. Mag an der einen oder anderen Stelle auch sein. Aber ich finde es dennoch wesentlich interessanter, wenn man da wirklich mal im Detail reingeht und Themen wirklich mal auseinander nimmt.
Stichwort Gelaber. Ich habe mich vor meinen ersten Interviews immer gefragt, ich will ja nicht rumlabern, wie lang ist denn die ideale Podcast-Session?
Keine Ahnung. Ich glaube, zwischen 30 Minuten und 50 Minuten ist eine gute Zeit. Weil irgendwann brauchst du dann einfach auch eine Pause. Weil gerade wenn man so ein bisschen Deep Dive mal, ein bisschen tiefer in die Materie geht, muss man ja sein Hirn manchmal auch anstrengen, auch in einem Podcast. Egal wie spontan die Session ist oder wie vorbereitet. Du brauchst dann einfach irgendwie, musst dich auch mal akklimatisieren, mal irgendwie rausgehen, frische Luft schnappen oder was auch immer. Und irgendwann wird es dann einfach sehr, sehr, sehr lang. Es gibt auch Podcasts, die gehen 3, 4, 5, 6, 7, 8 Stunden. Das sind meistens irgendwelche Gamer, die irgendein Spiel spielen und sich dabei irgendwie unterhalten, was denn viele nebenbei laufen lassen. Das hat jetzt thematisch jetzt nicht die große Tiefe. Da sagt man, ja, ich habe hier einen Headshot verpasst, dem Typen beim Counter-Strike oder was auch immer. Ja, das kann man so nebenbei laufen lassen. Das strengt einen nicht wirklich an. Aber wenn man versucht, tatsächlich Themen zu beackern in einer gewissen Tiefe, dann kann das auch jemanden, der aufgenommen wird, genauso wie die Person, die zuhört, auch so ein bisschen zum Nachdenken verleiten. Und das Gehirn ist letztendlich auch ein Denkmuskel und verbraucht auch Energie und muss dann auch irgendwann mal geschont werden.
Stichwort Zuhören. Du benutzt hier im Office Alexa, die Soundsprachsteuerung von Amazon. Hast du in Zeiten von Datenskandalen keine Angst, abgehört zu werden?
Ja, also ich kann jetzt so schön sagen, ich habe ja nichts zu verbergen. Also ich passe schon auf, was ich sage, wenn ich im selben Raum mit der Dose bin. Ja.
Ach, ist das echt so dann?
Ja, also krass. Also wenn es wirklich, also meine Frau zu Hause sagt immer, es wäre schön, wenn du das nicht im Wohnzimmer installierst, das Ding. Also wie gesagt, das hat immer ein bisschen Geschmäckle. Ja, weil am Ende des Tages ist natürlich ein Mikro da drin verbaut und selbst wenn man sich nichts vorzuwerfen hat und sagt, ich habe keine Geheimnisse, am Ende des Tages ist die Möglichkeit immer da, dass dich irgendjemand abhört, aushört. Und wenn du einfach private Gespräche führst oder irgendwelche Sachen, die dann vielleicht auch kritisch sind, dann fühlt es sich einfach besser an, das Ding auszumachen oder aus dem Raum zu gehen. So. Muss man sich nichts vormachen, das ist einfach eine Natur der Sache. Auch wird es also sein, dass die nächste Generation nach Generation Z, meine Tochter und Co., die jetzt gerade auf überhaupt groß werden, für die wird das selbstverständlich sein, Sprachcomputer irgendwo zu haben. Ja, mit Interface und was weiß ich, irgendwann vielleicht mit der Brille das Ganze verbaut. Wenn Es wird normal sein. Und nochmal zurück, warum Podcast so attraktiv ist. Weil Podcast, wir sind es gewohnt, permanent berieselt zu werden. Also wir haben eigentlich permanent einen Bildschirm vor der Nase, sobald wir wach sind, die meisten Leute sogar. Und viele Leute zwingen sich dann immer wegzutun. Das klappt dann eine Zeit lang oder im Urlaub oder wie auch immer. Aber gucken dann doch immer mal heimlich auf der Toilette oder wie auch immer auf. Aber wir sind halt gewohnt. Also unser, sobald wir wach werden, hat unser Hirn Beschallung. Und unser Hirn ist es einfach gewohnt. Es gibt Situationen, wo wir das nicht können. Beim Sport, bei der Hausarbeit, auf dem Weg zur Arbeit, im Auto. Da können wir es nicht. Und das sind meistens so Längen, die irgendwo zwischen einer halben Stunde und einer Stunde sind. Ja, Sporteinheit, immer irgendwie flusslang joggen oder Hausarbeit, Staubsaugen oder was auch immer. Das ist eine optimale Podcast-Länge. Ja, das heißt, letztendlich kann man das Hirn, was ja gewohnt ist, permanent Informationen aufzusaugen, in dieser Zeit wunderbar bedienen durch einen Podcast, durch Audio. Hörbücher erleben ja auch eine extreme Renaissance, ja, wenn ich an Audible oder wie auch immer denke.
Ich würde gerne nochmal auf 12 Minutes Me zu sprechen kommen. Ist ja auch eins der ersten Projekte oder Themen, die du am Anfang bei dich genannt hast, mit denen du dich beschäftigst. Beschreib doch mal so kurz und knapp das Konzept von 12 Minutes für jemanden, der davon noch nie gehört hat.
Also relativ einfach. Also du kommst rein, triffst gute Leute, alle duzen sich, alle sind entspannt, egal wie alt, aus welcher Branche. Ja, also ein 20-Jähriger kann mit einem 70-Jährigen reden und sagen, hey Mensch, wer bist du denn? Ohne jetzt groß zu warten, dass man irgendwie vom Sie und Du irgendwie da hin und her switcht. Und es ist recht leicht verdaulich, sag ich mal. Wir haben in der Regel drei Speaker, die exakt 12 Minuten Zeit haben, Logo ist ein Countdown. Und danach bekommt das Publikum, was in der Regel so zwischen, keine Ahnung, 80 und größten Events 500, 600 variiert, im Durchschnitt so 150 Leute sind, dann auch Fragen stellt. So, das heißt, das Publikum hat dann auch mal auf Augenhöhe 12 Minuten Zeit, exakt Fragen zu stellen. Für das Publikum läuft dann auch ein Timer. Danach sind 12 Minuten Pause, also der Name ist Programm, wie man merkt. Und das machen wir dreimal hintereinander. Und danach ist einfach Netzwerken und ein paar Getränke zusammen trinken, sich kennenlernen. So, und es findet halt gerade durch diese Pausen auch dazwischen einfach nochmal mehr Kontakte statt. Das heißt, viele Leute kommen einfach zu den Events, damit für sie von extern das Eis gebrochen wird. Das wird allein schon durch die Pausen gemacht, dadurch hast du mehr Gesprächspartner. Sonst bleibt man oftmals bei einem Gesprächspartner oder einer Gesprächspartnerin hängen. Und dadurch, dass das halt durch diese kleinen Zwischenpausen aufgelockert wird, hat man immer noch mal die Chance, woanders hinzugehen und nicht immer bei den gleichen Leuten zu versacken. Was dann manchmal auch nicht unbedingt einen Mehrwert stiftet. Und ein paar mehr Impulse letztendlich auch zu besprechen. Das sind halt immer drei Themen, oftmals sehr unterschiedliche Themen, die dann auch Gesprächsstoff liefern. Ja? Weil irgendwie hat irgendwie zu jedem Thema irgendwann eine Meinung. So. Und wenn du drei Themen zur Auswahl hast, dann kannst du sogar noch eins aussuchen, zu dem du eine Meinung haben kannst. Und das funktioniert eigentlich ganz gut. Das ist halt ein schönes 0815-Konzept, was man halt skalieren kann.
Stichwort Skalierung, du sprichst es an. Was ist deine persönliche Mission damit?
Also ich glaube schon, dass wir sehr groß spielen können bei 12 Minutes. Wir sind in Deutschland schon sehr relevant, also als Meetup, wer Meetup kennt. Das ist letztendlich entstanden durch Gruppen von Expats, die sich in anderen Städten zusammengetan haben, um irgendwie eine Sprache zu lernen, oder Techies, die sich zu verschiedenen Programmiersprachen zusammengetan haben. Aber es ist halt so eine richtige große Community, also richtig groß geworden. Es sind einfach mehrere Millionen Menschen, die tatsächlich regelmäßig zu diesen, ich nenne sie mal Meetups, sind so eine Art Stammtische, hingehen und sich da austauschen. Und da gibt es dann auch inzwischen auch Eventierung, dass dann halt irgendwas zu sehen ist oder irgendwelche Vorträge stattfinden. Und wir sind halt reingegangen mit 12 Minutes und haben gesagt, Mensch, wir machen jetzt mal ein bisschen, bedienen jetzt mal die Breite, wir gehen jetzt nicht irgendwie in Sprachen rein oder Expats oder Tech, sondern wir gehen in diese Digitalisierung, in die gesellschaftlichen Themen, in die neue Arbeit. Die bedienen wir und die hören wir uns aus allen möglichen Perspektiven an, die es da gibt. Also es sind nicht nur Unternehmer und Startups, sondern es sind vielleicht auch mal ein Arzt oder ein Sportler oder wer auch immer. Ja? Und idealerweise auch schön divers. Also wir wollen auch nicht ein reines Männernetzwerk sein, das ganz oft bei diesen Techie-Netzwerken ist, sondern wir haben es geschafft, glaube ich, inzwischen auch beinahe pari zu sein, was Geschlechter angeht, und zwar in allen Beziehungen, bei den Gästen, beim Organizer-Team selber, was weit über 100 Leute sind, bei den Rednern und auch ja, grundsätzlich bei den Partnern, die uns unterstützen. Und dieses Thema Diversität gehört einfach auch dazu, und das will, glaube ich, da ganz gut spielen. Und das Ziel für 12 Minutes sehe ich tatsächlich, den Sprung jetzt über die deutschen Grenzen zu schaffen, praktisch eine gemeinsame Kultur, zu schaffen. Wir sind ja zentral Slack organisiert, können haben eigentlich sehr kurze Kommunikationswege. Das heißt, wenn wir es richtig nutzen, ist da auch kein großer Braindrain drin, sondern man kann letztendlich auch das Wissen der Vergangenheit aufbauen. Und das Ganze lässt, ja, du hast ein relativ einfaches Konzept. Die Leute sollten intrinsisch motiviert sein und können das halt praktisch in jeder Stadt, die These ist ab 80.000 Einwohner, es ist machbar, das wenigstens zweimal im Jahr zu spielen, wenn nicht sogar häufiger. Und gerade diese kleineren Städte wie in Münster, in Rostock oder wie auch immer, wo man einfach denkt, da ist ja gar nichts, da geht das richtig ab. Weil das sind halt so Städte, die es gewohnt sind, dass da irgendwie kleine Strohfeuer sind, die dann auch wieder regelmäßig erlöschen. Aber wir kommen halt mit einer Regelmäßigkeit rein, weil das Team, das das macht, committet sich, das halt regelmäßig stattfinden zu lassen. In der Regel haben wir dann auch einen festen Partner für Location und Getränke. Und dann findet das da statt, dann gibt es halt keinen großen Hassel, dann brauchst du drei Speaker und los geht's. Und du gibst letztendlich den kleinen lokalen Milieus, die sich natürlich auch im Rahmen der neuen New Economy und der Digitalisierung mit neuen Themen auseinandersetzen, auch eine Chance, sich selber zu feiern. Ja, also ein Ort der Begegnung, des Austausches, so eine Art Klassentreffen vielleicht auch regelmäßig zu haben, aber auf der anderen Seite auch selber mal an diesen Orten, die vielleicht noch nicht groß erschlossen sind, offiziell im Internet, aber tatsächlich mal einen physischen Ort, sich selber so ein bisschen zu zelebrieren. Mal auf der Bühne zu erzählen, was da Neues passiert, auch am Standort. Und das wird halt sehr dankbar angenommen.
Ist ja ein gutes Beispiel für ein nebenberufliches Projekt, von dem wir eben sprachen, ne? Dass man nicht direkt sein eigenes Unternehmen gründen muss, sondern ein Projekt starten kann, um sich zu finden, was man so gerne machen möchte. Und da bietet sich das an. Es ist ja ehrenamtlich, ist ein Verein. Habt ihr Schwierigkeiten, Mitstreiter zu finden? Weil es gibt ja keine Entlohnung dafür.
Ja, also, das haben wir tatsächlich nicht, weil die Entlohnung, die findet einfach auf einer anderen Ebene statt. Also die ist halt wesentlich intrinsischer als extrinsisch. Was du halt zurückkriegst, ist, du kriegst ein Netzwerk, auch außerhalb der lokalen, also über die lokalen Grenzen hinaus, weil das Team sich einfach über alle Standorte miteinander vernetzt. Und man kann sich einfach auch mal ausprobieren. Ja, also gerade, man schafft letztendlich einen Rahmen für Leute, die vielleicht auch aus bestehenden Strukturen, wie wir vorhin besprochen haben, auch mal ausbrechen wollen und Sachen ausprobieren. Ich will mal ein Event organisieren. Ich will mich mal einem Thema, ich will mal Verantwortung übernehmen. Ich will vielleicht schon mal Grundsätze über Führung lernen. Ja, und wir haben halt auch im Organizer-Team variiert das, glaube ich, zwischen 20 und 50 ist alles dabei. Und das ist halt auf Augenhöhe also wir haben ja selbst kaum Hierarchie drin, wir haben eine klare Struktur, aber jeder kann Veto einlegen und so weiter und so fort. Ja, also das sind einfach sehr kurze Entscheidungswege, sehr offene Kommunikation und so, dass es halt am Ende des Tages jedem Spaß macht. Das ist letztendlich das Ziel der Sache. Und jeder irgendwie auch einen Mehrwert dadurch generiert. Sichtbarkeit für sich selber, wenn man halt in 12 Minutes, ist es überhaupt nicht verwerflich, wenn ich dadurch natürlich irgendwann mal vielleicht ein besseres Jobangebot bekomme. Jemand auf mich zukommt und sagt, Mensch, du hast das hier in Castrop-Rauxel, hol ich nochmal zum Zweiten hochgezogen. Mensch, du bist ja ein toller Typ, hast nicht Bock bei mir irgendwie auch was Cooles voranzutreiben. Ja? Why not? Ist schon oft genug passiert. Oder dass sich irgendwelche Gründer treffen oder irgendwelche Firmen zusammentun. Das sind alles Sachen, die bei uns passieren.
Themenwechsel. Was wolltest du als Kind werden?
Feuerwehrmann. Nein, weiß ich gar nicht. Ich wollte Archäologe werden. Ich fand Dinosaurier immer total toll. Ich wollte immer ausbuddeln.
Da würde mich jetzt interessieren, was hat der Archäologe, der Initiator von 12 Minutes Me, der Podcaster und der Softwareunternehmer gemeinsam?
Ja, in seinem Herzen, in seiner Brust schlägt dasselbe Herz. Ja, was haben die gemeinsam? Also mich halt. Das bin ich halt. Lässt sich schwer in Worte packen. Weiß ich nicht. Also ich glaube, ein bisschen Träumen gehört auch immer dazu. Also wenn ich nicht danach streben würde, irgendwie was Cooles irgendwann mal zu machen oder weiter irgendwie das Coole, was ich schon habe, voranzutreiben zu einem gewissen Level, zum nächsten Level, dann hast du auch keine Ziele, dann macht es auch keinen Spaß mehr. Und egal aus welcher Perspektive, wie gesagt, klar, jeder Mensch hat mehrere Facetten, nicht nur ich. Und was wolltest du denn mal werden? Andersrum gefragt.
Ja, das verschiedene Sachen, aber ich hänge gerade, weil ich finde das Bild des Archäologen sehr spannend. unpassend, weil was macht der Archäologe? Er buddelt aus, er entdeckt immer wieder neu, ist viel unterwegs, reist um die ganze Welt. Ich habe in meinem Familienkreis jemanden, der dieser Tätigkeit seit vielen Jahren sehr erfolgreich nachgeht und man könnte das Gefühl haben, er hat ein rastloses Leben, aber ich glaube, er führt ein sehr glückliches Leben, weil er immer wieder neue Dinge ausbuddeln kann an den Enden der Welt. Und ich finde, da gibt's, was die inhaltliche Ausrichtung eines Archäologen angeht, definitiv eine Schnittmenge zu unternehmerischer Tätigkeit.
Du hast meine Frage, was wolltest du da machen werden?
Ich wollte
schön überspielen.
Ich habe früher immer Sport gemacht und wollte immer Profi werden. Das war so mein.
In welchem Sport?
Genau. Früher war es, also ganz am Anfang war es Fußball natürlich.
Klar.
Fußballprofi. Das war so das Ding. Dann bin ich über Tischtennis in den Radsport gekommen. Dann wollte ich Radprofi werden, was zum Glück nicht geklappt hat. Und das war mein eines Spiel. Mein anderes Spiel war, was mir zu dem Zeitpunkt halt nicht bewusst war, dass ich gern geschrieben habe. Also wenn ich heute zurückblicke, gibt es viele Momente, wo mir auffällt, da hat es in der Grundschule, da hast du mal die eine Geschichte geschrieben. Stimmt. Vor allem kannst du dich auch noch dran erinnern. An wie viele Geschichten kannst du dich aus deiner Grundschulzeit erinnern? An keine andere, ich zumindest. An die eine aber ganz besonders. Und dann gab es verschiedene andere Stationen, wo ich gesagt habe, das ist ein Muster in meinem Leben. Ja. Das war mir zwar nicht bewusst, aber heute kann ich das entdecken.
Ja.
Und deswegen bin ich nach wie vor sehr davon überzeugt, dass auch in dem Archäologen sehr viel drinsteckt von dem, was du heute machst.
Vielleicht.
Kommen wir zum Abschluss. Da habe ich zwei ganz besondere Rubriken für dich vorbereitet. Die erste Rubrik sind die Halbsätze. Ich beginne einen Satz und du darfst ihn spontan zu Ende führen. Probleme löse ich, indem ich
andere nach ihrer Einschätzung frage oder einfach Dinge ausprobiere.
Was andere Leute über mich sagen,
ist mir im Großen und Ganzen nicht besonders wichtig. Ich freue mich natürlich über positive. Also wenn mich jemand positiv erwähnt und nicht despektierlich, aber im Großen und Ganzen ist mir doch nicht so wichtig.
Selbstbewusstsein gewinne ich durch
Sachen auszuprobieren und Verantwortung zu übernehmen.
Wenn alles zu viel wird,
dann geh nach Hause, setz mich in die Badewanne und zieh mir auf Netflix irgendeine Serie rein.
Die nächste Rubrik sind die Assoziationen. Jetzt wird es noch kürzer. Ich gebe dir einfach einen Begriff und du reagierst spontan. Es gibt keine Länge, die vorgegeben ist. Facebook.
Ja, benutze ich. Viele Freunde melden sich immer mit lautem Bamborium ab, kommen dann aber nach zwei Wochen wieder. Aber tun dann immer so, ich wusste gar nicht, dass das eine Datenkrake ist. Ja, die AGBs, da habe ich auf Akzeptieren geklickt. Das ist ja doof. Ja.
Schöpferische Zerstörung.
Das ist, glaube ich, ein Prozess, der grundsätzlich in der Evolution der Menschheit inhärent ist, dass man halt regelmäßig Dinge und Strukturen, die entstanden sind, auch hinterfragt. Ja, gerade von einer Dampfmaschine, Industrialisierung jetzt zu Digitalisierung, muss ich halt die Routinen der Industrialisierung, die Skalierbarkeit, die sehr linear ist, der Industrialisierung hinterfragen und über Disruptionen der Digitalisierung, der Exponentialität nachdenken.
Netzwerken.
Ja, sollte kein Selbstzweck sein. Es macht schon Sinn. Also inzwischen ist es so, dass ich mir doch Kontakte gerne empfehlen lasse, weil ich dann einfach durch meine Peer, durch meine Leute, die ich kenne, durch mein Milieu, die wissen halt, was mir wichtig ist, mit wem ich kann. Deswegen habe ich da einen relativ hohen Wert an Matches, dass es dann auch wirklich klappt, wenn ich Leute kennenlerne. Ich glaube, so haben wir uns ja auch kennengelernt. Mhm. Aber es gibt auch Leute, die netzwerken mit jedem und vertraten sich mit jedem und das macht überhaupt gar keinen Sinn. Also ich glaube, es gibt drei Formen, einfach um das mal kurz abzuschließen. Es gibt die Leute, die denken, sie müssen netzwerken und das einfach nicht können. Das merken wir auch ganz schnell. Es gibt die Leute, die es einfach sein lassen, was ich auch sehr authentisch finde. Die sind dann super aufgehoben in so einer Expertenkarriere. Und es gibt die Leute, die einfach geborene Netzwerke sind, die einfach Spaß dran haben. So, und ich hab Spaß dran. Und viele bezeichnen mich als Netzwerker, wird dann wahrscheinlich auch stimmen. Und tatsächlich mache ich auch viel aus meinem Netzwerk. Also Ich versuche das schon auch in gewisse Richtungen, jetzt ohne es negativ klingen lassen zu wollen, zu instrumentalisieren.
Mhm. Ein letzter Begriff. Hamburg.
Ist eine schöne Stadt. Also ich mit Amsterdam und Kopenhagen gehört Hamburg zu meinen Lieblingsstädten, auch wenn ich schon viel umhergekommen bin. Hamburg muss jedoch sehr viel mehr tun, um in Zukunft auch relevant zu sein. Viele ruhen sich auf den Lorbeeren der Vergangenheit aus, heißt die Erfolge, historischen Handelserfolge der Stadt, Hafen und Co. Grundsätzlich sehr innovative Unternehmen inzwischen auch geworden sind, aber wie schon ein alter Bürgermeister haben gesagt, die Zukunft von Hamburg liegt auf dem Land und nicht auf dem Wasser. Und das ist tatsächlich so. Und man darf sich halt nicht zu sehr auf Lorbeeren ausruhen, sondern muss einfach gucken, wie schaffe ich Sichtbarkeit und Relevanz auch über Deutschlands Grenzen in Hamburg, weil international, also gerade wenn du mit Amerikanern redest, also Hamburg klingt für die super, weil, ne, Hamburger, aber die kennen Hamburg nicht unbedingt. Ja, Berlin, München, Heidelberg, Frankfurt sind bekannt, aber Hamburg nicht unbedingt. Das wird eher als Hinterland gesehen von den Amis. Und tatsächlich kommen immer noch die großen Innovationsinvestitionen in Europa aus Amerika. Also viele zumindest davon. Und wenn Hamburg Relevanz und Sichtbarkeit schaffen will, dann sollten die definitiv auch über die deutschen Grenzen schauen, um da Sichtbarkeit zu schaffen, auch bei den richtigen Innovationstöpfen.
Also du merkst schon, hier spricht ein echter Hamburger. Jemand, dem seine Stadt total am Herzen liegt. Falls dir eine Person am Herzen liegt, die auch endlich mal ins Machen kommen soll oder der etwas mehr Pragmatismus guttun würde, dann leite ihr doch diese Podcast-Folge weiter. Wenn es dir gefallen hat, würdest du mir mit einer kurzen Rezension bei iTunes dabei helfen, in Zukunft noch mehr Menschen dazu zu inspirieren, es im Leben anders zu machen. Ich freue mich schon auf nächste Woche, denn jeden Sonntag gibt es einen neuen Andersmacher. Bis dahin, dein Aaron.